Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid zum Gottesdienst und ich grüße euch mit dem Wochenspruch für diesen vierten Sonntag nach Epiphanias. Der Wochenspruch steht im Psalm 66, der Vers 5. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Ja. Ja, liebe Geschwister, wir haben heute den vierten Sonntag nach Epiphanias. Und die Predigtexte, die für diesen Sonntag laut Perikopenordnung, also nach der Ordnung, wo die Predigtexte so im sechsjährigen Rhythmus festgelegt werden, also die Predigtexte, die für diesen vierten Sonntag nach Epiphanias vorgesehen sind, die lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Bei einem Teil steht Gottes Macht über die Naturmächte im Vordergrund. Gepredigt wird also zum Beispiel über die Stillung des Sturms oder über die Sintflut. Das führt uns vor Augen, dass es für Gott eine Leichtigkeit ist, die uns bekannten und unter normalen Umständen strikt geltenden Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Bei den anderen Predigtexten geht es auch um die Macht Gottes, aber mehr um die Erkenntnis, dass Gott die Macht hat, zu retten und zu erretten. So rät beispielsweise Jesaja dem Volk Israel, Gott zu fürchten und nicht die Menschen. Der heutige Predigtext, der gehört so gewissermaßen zu beiden Textgruppen. Es geht um Jesus und den sinkenden Petrus auf dem See. Wir haben hier beide Aspekte. Wir haben Jesu Macht über die Naturgesetze. Wir haben die begrenzte Macht des Petrus. Und wir haben Jesu Macht zu retten und zu erretten. Ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigtext Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Soweit der Text. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du Reden und Hören segnest, dass du uns ansprichst mit deinem Wort, dass du uns zeigst, was es für uns heute bedeutet. Amen. Ja, liebe Geschwister, die Frage, ob diese Geschichte denn nun tatsächlich so passiert ist, das ist ja nicht nur eine Frage von Kindern, sondern die stellt sich auch uns Älteren. Ich will da nicht drauf eingehen. Ich möchte nur ein paar Vorbemerkungen machen. Ja, denn die Frage, ob diese Geschichte echt ist, ja, das ist ja die Frage, ob es möglich ist, dass ein Mensch auf dem Wasser gehen kann. Nach dem, was wir wissen, können Menschen in der sichtbaren Welt nicht auf dem Wasser gehen. Wir haben es aber bei Gottes Wirken nicht nur mit der sichtbaren Welt zu tun. Gott wirkt aus der unsichtbaren Welt heraus in die für uns sichtbare und erfahrbare Welt hinein. Und in dem Bericht über das Wandeln auf dem Wasser gewährt Gott den Jüngern einen Blick in die unsichtbare Welt hinein. Und dieses Hineinblicken in die unsichtbare Welt, davon ist in der Bibel relativ häufig berichtet, das geht üblicherweise mit einem Erschrecken auf der menschlichen Seite einher. Ja, von Gott her, aus der unsichtbaren Welt, erfolgt dann der Zuspruch: Fürchtet euch nicht. Wenn wir zurückdenken an die Weihnachtsgeschichte, da erschien der Engel den Hirten auf dem Feld. Und was passierte? Sie erschraken und sie fürchteten sich. Der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Das war das, was er sagte. Ja. Die Hirten waren umleuchtet von der himmlischen Herrlichkeit, von der unsichtbaren Welt, in die sie hineinblicken durften, und sie erschraken, hatten Angst. Und aus der unsichtbaren Welt spricht Gott durch den Engel: Fürchtet euch nicht. Ja, so hieß es hier auch in unserem Text. Die Jünger sehen hier in die unsichtbare Welt hinein, und da gelten die Naturgesetze, die ja die sichtbare Welt beschreiben, eben nicht. Und um es ganz klar zu sagen, ich glaube, dass es sich genauso zugetragen hat, wie es da steht. Ja, das nur als Vorbemerkung. Und in dieser Geschichte, und wenn ich Geschichte sage, dann ist das nicht so wie Geschichte aus Tausend und einer Nacht, sondern es ist für mich eine wahre Geschichte. Ja. Das hat also nicht irgendwie was Abwertendes, wenn ich Geschichte sage. Ja, in dieser Geschichte haben wir es mit drei Akteuren zu tun. Da haben wir Jesus, wir haben die Jünger und wir haben Petrus. Und wir wollen uns diese drei Akteure mal ein bisschen genauer ansehen. Wir wollen beleuchten, was sie bewegt. Wir wollen uns ansehen, wie sie handeln. Und wir wollen Schlüsse daraus ableiten, was die Begebenheit mit dem sinkenden Petrus denn heute für uns bedeuten kann. Schauen wir zunächst auf Jesus. Die Geschichte fängt so ein bisschen abrupt an. Ja? Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Wir müssen mal gucken und zurückspringen an den Anfang dieses 14. Kapitels und uns vor Augen halten, was an diesem Tag schon so alles passiert war. Ja, am Anfang berichtet Matthäus darüber, dass Jesus vom Tod Johannes des Täufers erfährt. Wir kennen die Begebenheit. Herodes lässt Johannes köpfen. Er ist dabei den Intrigen seiner Schwägerin und seiner Nichte auf den Leim gegangen und hatte damit einen Grund gefunden, den unbequemen Johannes loszuwerden, ohne etwas von dessen Anhängern und vom Volk zu fürchten zu müssen. Er hat sich selber unter Zugzwang gesetzt, dadurch, dass er ja, auf diese Intrige eingegangen ist. Der erinnert mich ein bisschen an Pilatus, der sich selber auch unter Zugzwang setzt, auf das Votum des Volkes hört und seine eigene Meinung nicht sagt. Ja, Jesus erfährt also vom Tod Johannes des Täufers. Und Jesus wollte sich daraufhin zurückziehen. Er fuhr mit dem Boot in eine einsame Gegend. Er wollte alleine sein. Aber das Volk folgte ihm. Und als er wieder aus dem Boot stieg, da war da bereits eine große Menge, circa 10.000 Leute. Zunächst heilte er ihre Kranken und dann speiste er die große Menge. Aber Jesus hatte weiterhin das Bedürfnis, alleine zu sein, Ruhe zu haben und zu beten. Deshalb nötigt er seine Jünger, in das Boot zu steigen. Er nötigt sie. Ja, nötigen heißt, dass man jemand etwas, ein Verhalten aufzwingt, was der eigentlich gar nicht will. Er zwingt die praktisch ins Boot und sagt, fahrt weg, fahrt vor. Ja. Er zwingt sie, in das Boot zu steigen und das andere Ufer zu fahren. So stark ist sein Bedürfnis, alleine zu sein, Ruhe zu haben und zu beten. Und diese Situation, die ist im Zusammenhang der Bibel schon etwas ungewöhnlich. Denn häufig hat Jesus drei Jünger mitgenommen, wenn er alleine sein wollte. Hier nicht. Ja, hier hat er es nicht getan. Denken wir an die Verklärung, da hat er drei Jünger mitgenommen auf den Berg. Und auch im Garten Gethsemane waren drei Jünger dabei. Hier nicht, das ist schon ungewöhnlich. Jesus wollte ganz alleine sein. Ich glaube, dass ihm angesichts des Todes des Johannes die ihm bevorstehende Leidensgeschichte nochmal ganz deutlich wurde. Ein weiterer Beweggrund für das Alleinsein könnte darin liegen, dass Jesus befürchtet, vom Volk, das er nun gerade gespeist hat, zum König gemacht zu werden. Ja, und Jesus wusste, dass eine irdische Krone dem Ziel seines Menschseins entgegenstand. Die Jünger waren für ihn an dieser Stelle auch nicht unbedingt eine Hilfe, denn auch die hatten hin und wieder ja, solche Ansinnen. Es war also niemand um ihn herum, der ihn verstand. Und deshalb suchte er die Einsamkeit und in der Einsamkeit die Nähe seines Vaters. Er wollte ungestört mit seinem Vater sprechen, deshalb trieb er die Jünger ins Boot. Und Jesus ging auf den Berg, um zu beten. Er verbrachte dort einige Zeit, mindestens 6 Stunden. Diese Zeit brauchte er, um im Gespräch mit seinem Vater gestärkt zu werden. Blicken wir dann mal auf die Jünger. In welcher Situation befanden sie sich? Auch die waren allein. Sie waren verlassen. Wahrscheinlich haben sie noch eine ganze Weile im Boot darüber gerätselt, warum Jesus sie in dieser Art und Weise wegschickt. Kann ich mir vorstellen. Ja, schlussendlich sind sie in das Boot gestiegen, haben sich aufgemacht an das andere Ufer. Und mit dem anderen Ufer ist das Ufer unterhalb der Golanhöhen gemeint, also das östliche Ufer des Sees. Dorthin geht die Reise. Und als sie weit draußen sind auf dem See, da kommt ein Sturm auf und die Jünger trieben mit dem Schiff auf dem See in den Wellen. Die meisten der Jünger waren ja Fischer und so einen Sturm hatten die bestimmt schon mal erlebt. Ja, das ist nicht der erste Sturm, in den sie hineingeraten sind. Fallwinde von den Golanhöhen sind keine Seltenheit am See Genezareth. Dennoch scheint es ihnen wirklich Angst und Bange zu sein. Sie sitzen in einem kleinen Boot draußen auf dem See, in der tosenden See zum Spielball der Wellen und des Windes geworden. Den Gewalten ausgeliefert. Aus sich heraus haben sie dem nichts entgegenzusetzen. Ja, und das ist auch heute noch so. Ja, angesichts der ungeheuren Kräfte der Naturgewalten, da wird uns der wirklich enge Spielraum, den wir haben, häufig bewusst. Auch wir haben an vielen Stellen nichts entgegenzusetzen. Technisch können wir uns viel überlegen und manche Gefahren der vergangenen Jahrhunderte sind eingegrenzt, haben ihren Schrecken etwas eingebüßt. Dennoch gibt es auch heute noch Stürme und Fluten, denen wir genauso machtlos ausgesetzt sind. Ja, die Jünger sitzen im Boot. Das ist längst nicht mehr manövrierfähig. Angst und Bange ist ihnen. Sie sind vollkommen verängstigt. Sie sind physisch und psychisch am Ende. Die engsten Freunde Jesu, die sind hier in ernsthafte Gefahr geraten. Dann sehen sie eine Gestalt auf dem See. Tja, das beruhigt sie nun gar nicht. Nein, sie dachten, es sei ein Gespenst und sie schrien vor Angst. Möglicherweise, man weiß es ja nicht, aber unter so Fischern gab es vielleicht auch ein bisschen Seemannsgarn über irgendwelche Gestalten, die sich da nachts rumtreiben. Ja, das ist ihm vielleicht wieder eingefallen. Ja, also die Gestalt auf dem See trägt nicht unbedingt zur Beruhigung bei. Ja, sie erkannten Jesus nicht und sie schrien vor Furcht. Keine Erleichterung, dass Jesus zu ihnen kommt. Kein, wie gut, dass du da bist, wie gut, dass du kommst. Kein Vertrauen, sondern Misstrauen. Wechseln wir nochmal die Perspektive und wenden wir unseren Blick kurz wieder Jesus zu. Jesus ergibt sich, den Jüngern zu erkennen. Er nimmt ihre Angst ernst, er kann die Ängste und die Furcht sehr gut verstehen. Er ermutigt sie, getrost zu sein, sich nicht zu fürchten. Und er gibt sich zu erkennen. Ich bin's. Ich bin's, das sagen wir auch manchmal am Telefon, wenn der andere genau weiß, wer da ist. Ja, ich bin's. Diese beiden Worte haben es in sich. Ich bin's. So hat Gott sich Mose am Dornbusch vorgestellt. Ich bin der, ich bin. Ich bin's. Dem Propheten stellt er sich so vor und der Auferstandene stellt sich den verschreckten Jüngern zu Ostern so vor. So spricht Jesus sie auch jetzt an auf dem See. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Blicken wir jetzt auf Petrus, den Dritten im Bunde. Man weiß nicht warum, aber offensichtlich hat dieses Zeugnis Jesu diese Vorstellung, die er gegeben hat, diese Offenbarung ihn nicht vollkommen überzeugt. Petrus ist sich nicht sicher, ob es wirklich Jesus ist, der dort auf dem See geht. Petrus ist derjenige, der sich zum Sprecher der Jünger macht. Petrus war ja gerne in der vordersten Reihe dabei. Ja, er war der erste der Jünger, die zum Grab Jesu gelaufen sind. Und als Jesus sich nach der Auferstehung am See Tiberias zeigt, da sprang Jesus in den See und schwamm rüber zu Jesus, weil er bei seinem Herrn sein wollte. Petrus war es, der dem Diener des Hohenpriesters bei Jesu Gefangennahme das Ohr abschlug, um Jesus zu verteidigen. Petrus war immer vorne dabei. So auch hier. Petrus will so schnell wie möglich zu Jesus. Er sieht seinen Herrn und will so schnell wie möglich zu ihm hin. Er sieht nur noch Jesus. Ihm wollte er entgegengehen. Dass zwischen den beiden noch das tosende Wasser ist, darauf sieht er im Moment nicht. Er weiß, wenn Jesus ihn ruft, dann gibt es kein unüberwindbares Hindernis. Dann sagt Jesus, komm. Ich glaube, die anderen Jünger waren in dem Moment gespannt. Was macht Petrus wohl? Ja? Petrus blickt auf Jesus, steigt aus dem Boot aus und läuft auf dem Wasser Jesus entgegen. Und als er seinen Blick von Jesus abwendet, den starken Wind sah, erkennt er die unmittelbare Gefahr und beginnt zu sinken. Es kommt das, was wir in unserer gegenwärtigen Welt, in der Welt, in der die Naturgesetze gelten, erwartet haben. Petrus sinkt. Und als er wieder auf Jesus sieht, schreit er: Herr, rette mich. Ja, wir sehen hier zwei Facetten in der Person Petrus. Zum einen den Eiferer, den Impulsiven, den Vorlauten, der immer vorne dabei sein möchte, und zum anderen den Zweifler. Schauen wir wieder auf Jesus. Hier ist es ganz wichtig, auf die Reihenfolge zu achten. Was macht Jesus? Das Erste, was er tut, ist, Petrus die Hand entgegenzustrecken und einzugreifen. Erst später, als Petrus gerettet ist, belehrt er ihn: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Es ist ihm zunächst egal, wie Petrus in die Situation reingekommen ist. Ja, der volle Einsatz gilt der Rettung. Erst danach kommt die Belehrung. Die Rettung, das ist für Jesus das Wichtigste. Das hat höchste Priorität. Ja, das ist doch wirklich eine schöne Eigenschaft Gottes, dass es ihm zunächst mal um die Rettung geht. Ja. Und die Belehrung, die kommt später. Und der Gerettete wird die Belehrung dann aus Dankbarkeit auch eher annehmen. Betrachten wir abschließend nochmal die Jünger. Ich bin so ein bisschen hin und her gesprungen, aber ich hoffe, ihr konntet folgen. Ja, betrachten wir nochmal die Jünger. In unserer Geschichte steigen Petrus und Jesus zusammen ins Boot, worauf der Sturm sich legt. Was machen die Jünger? Die Jünger fallen vor Jesus auf die Knie und beten ihn an, bekennen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das erkennen und bekennen sie. Ja, das waren so die drei Akteure. Und jetzt lasst uns noch mal darüber nachdenken, was das denn für uns heute bedeuten kann. Was diese Geschichte uns heute sagen kann. Und ich fange mit Jesus an. Jesus hat ja eine sehr erschütternde Nachricht bekommen. Ja, es war ihm in dieser Situation am wichtigsten, Ruhe zu haben und in die Nähe seines Vaters zu kommen, mit ihm zu sprechen. Er, der Sohn Gottes, er nimmt sich 6 Stunden Zeit mindestens, um mit seinem Vater zu sprechen. Und wie viel mehr brauchen wir, du und ich, diese Zeit, um mit Gott zu sprechen? Ja, wir sind eingebunden in Beruf, in Alltag, in Hektik, ja. Und ein Termin jagt den nächsten. Vieles will uns ablenken. Vieles will uns beschäftigen. Vieles will erledigt werden. Vieles will uns in Beschlag nehmen. Aber es ist wichtig, dass wir uns da rausreißen. Es ist wichtig, mit Gott zu sprechen. Schaffen wir uns Räume, in die wir uns zurückziehen können, wo wir ungestört sind, wo kein Handy und kein WhatsApp uns abhalten wollen. Nutzen wir das nicht nur dann, wenn wir eine erschütternde Nachricht bekommen haben, sondern auch dann, wenn wir Freude haben, wenn es uns gut geht. Gott ist immer ansprechbar. An den Jüngern kann uns Folgendes deutlich werden. Jesus lässt sie hier in der Geschichte in der Not. Ja, und das kann uns auch als Nachfolger Jesu passieren. Jesus lässt Not zu. Die Nachfolger Jesu werden in der Welt den Stürmen ausgesetzt sein. Not, Angst und Unruhe geht an denen, die Gott folgen, nicht vorüber. Die Nachfolge Jesu ist keine Versicherung gegen die Schwierigkeiten im Leben. Auch der Glaubende nimmt an den Ängsten und Todesnöten in dieser Welt teil. Sicherlich kann uns Gott davor verschonen. Sicherlich kann er das. Aber wir haben keinen Anspruch auf ein leidensloses Leben in dieser Welt. Gott lässt Situationen zu, wo man Jesu Nähe und seine Gegenwart in der sichtbaren Welt nicht erkennen kann. Wo der Wind und die Wellen bedrohlich sind und wo das Leben auf der Kippe steht. Wenn man dann nicht die Augen hat, in die unsichtbare Welt hineinzusehen, dann kann einem Angst und Bange sein. Dann fehlt einem die Hoffnung. Wir dürfen getrost sein. Denn Jesus ist mit uns, wie er versprochen hat. Er zeigt das auch hier bei seinen Jüngern, dass er ihnen in größter Not beisteht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich, er lässt sie nicht allein. Er hilft zur rechten Zeit. Und so blöd es klingt, vielleicht brauchen wir auch solche Sturmzeiten, solche Zeiten der Bedrängnis, damit wir unser ganzes Vertrauen und unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, den wahren Gott. Und so schwer es klingen mag, solche Zeiten dienen zum Besten. Ja. Ich weiß nicht, ob der Petrus das empfunden hat, als er da so halb versunken ist, dass ihm das zum Besten dient, das weiß ich nicht. Aber die Rettung war da. Das kann ich vielleicht in der jeweiligen Situation gar nicht so erkennen, dass es zum Besten dient. Dennoch ist es so, weil Gott es so bezeugt in seinem Wort. Und ich habe da persönlich auch noch ein paar Fragen offen, wo es mir nicht klar ist, wo das zu meinem Besten dient. Wenn es mir hier nicht klar wird, dann darf ich trotzdem gewiss sein, dass es so ist. Und die Erkenntnis wird dann in der Ewigkeit kommen. Also, Sturmzeiten und Bedrängnis gehören dazu. Sie lassen uns wachsen und reifen. Ja, die Jünger und Petrus, ja, was hat das so für uns noch zu bedeuten heute? Petrus, habe ich ja schon gesagt, ist ein ganz besonderer Typ. Einer, der sich voll Eifer für Jesus einsetzt. Einer, der nach vorne prescht und sich da vielleicht auch manchmal überschätzt, auch Fehler macht. Im Nachhinein kann man immer leicht sagen, naja, das hätte ich besser gekonnt. Ja? Aber ich glaube, da ist vielleicht auch ein Stück weit Überheblichkeit dabei. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, oder als Petrus den Jesus dreimal verleugnet hat, wie man selber da gestanden hätte, ob man da wirklich die Standfestigkeit gehabt hätte und gesagt hätte, ja, ich kenne den. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein lässt sich das vielleicht einfach sagen, aber ich glaube, die Situation ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger, wenn man drin steckt. Ja, und es ist doch ermutigend, dass Gott einen Menschen wie Petrus braucht. Einen Menschen, der nachweislich Fehler gemacht hat. Einen Mensch, der nachweislich Jesus nicht bezeugt hat. Ja? Trotzdem braucht Gott solch einen Menschen. Und mit ihm verbringt er großartige Dinge. In unserer Geschichte hier ist es derjenige, der die Initiative ergreift. Ja, die anderen Jünger, die bleiben im Boot. Und wir dürfen dankbar sein für solche Geschwister, die die Initiative ergreifen, die nicht verzagen, auch angesichts hoher Wellen. Solche Geschwister sind vielleicht im Umgang nicht immer so die einfachsten. Aber sie sind getrieben, so wie der Petrus hier, von dem Wunsch, in Jesu Nähe zu sein. Sie gehen, obwohl andere vielleicht dazu raten, nicht zu gehen und im Boot zu bleiben, weil ihnen das Risiko zu groß erscheint. Ja, da dürfen auch wir mutig sein und Schritte des Glaubens gehen. Denn was kann passieren? Wenn wir nur in die sichtbare Welt blicken, dann können wir untergehen. Die Sorgen werden zu groß. Aber wir dürfen zu Jesus schreien. Wir dürfen ihn anflehen. Und Jesus hilft. Er hält uns nicht zunächst mal einen Vortrag, warum wir denn den Blödsinn gemacht haben. Ja? Sondern er rettet uns. Er hält uns nicht einen Vortrag, während wir ertrinken. So ist Jesus nicht. Wer Hilfe von Jesus erwartet, der bekommt sie. Jesus wird dich aus deiner misslichen Lage befreien und er wird dich danach lehren, wie du anders handeln sollst. Dem Petrus wirft er seinen Kleinglauben vor, den Zweifel anstelle des festen Glaubens. Und eines ist auch wichtig: Jesus tadelt den Eifer des Petrus nicht. Jesus sagt, du hättest zu mir kommen können, wenn du nicht gezweifelt hättest. Der Zweifel, der ist ein großes Hindernis. Auch in unserem Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr ohne Zweifel seid. Ich bin es nicht. Ja. Hin und wieder kommen die Gedanken. Da fragt man sich ja, ist das wirklich so? Ja. Wir schauen zu oft auf den Wind und auf die Wellen und gehen unter. Vielleicht wagen wir uns manchmal aus dem Boot raus, aber dann verzagen wir, weil sich der gewünschte Erfolg nicht einstellt. Und wir gehen unter. Und der Zweifel ist dann wirklich ein großes Hindernis. Jakobus schreibt uns, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Zweifel verhindert, dass wir die Realität Gottes erfahren. Ermutigen wir uns am Wort Gottes. Lasst uns an seinen Versprechungen festhalten. Lasst uns seinen Zusagen glauben und nicht zweifeln. Der Herr wird uns nicht enttäuschen. Wir werden voll Staunen sein und wie die Jünger vor ihm niederknien und anbeten, bekennen: wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Amen.